Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Was wolltet ihr mal werden, als ihr noch klein wart? Vielleicht Komponistin oder Arzt oder Designer oder doch die Nachfolgerin von Mutti, die bislang den Familienbetrieb geleitet hat. Vielleicht sind das aber alles auch nur die Wünsche eurer Eltern gewesen und eigentlich wolltet ihr was ganz anderes machen, ne? Zum Beispiel Produzent werden für Pornos oder Priester werden. In dieser ab 21 sprechen wir über Lebenspläne, die ungewöhnlich für unser Umfeld sein mögen und die deswegen immer wieder Thema sind. Wir sprechen mit Patrick, der feministische Pornos produziert und häufig mit Klischees konfrontiert wird. Und wir sprechen mit Franziskus, der komplett auf Sex verzichtet, weil er Priester geworden ist. Wie Freunde und Familie darauf reagieren, das werden sie uns erzählen. Und ständig rechtfertigen muss sich Mary, die zwar das Abitur in der Tasche hat, aber nicht studieren möchte. Für die Eltern ist das nur schwer zu akzeptieren. Ich habe Mary gefragt, wann sie wusste, dass sie nicht studieren wird.
Ich habe nach meinem Abi ein Auslandsjahr gemacht und habe dann sozusagen Mitte davon so ein bisschen gemerkt, okay, ich glaube, die Journalistenschule ist für mich der bessere Weg. Ich kannte die Journalistenschule schon, weil ich mal ein Referat gemacht habe in der Schule über wie man Journalistin wird und dann hatte ich das schon im Kopf, hatte mich nur nicht komplett entschieden und dann kam die Entscheidung.
Und für die Journalistenschule brauchst du kein Studium, also ist nicht Voraussetzung.
Genau.
Was hat denn deine Familie zu deiner Entscheidung gesagt, dass du so felsenfest sagst, ich gehe trotz Abitur nicht studieren?
Für sie war das anfangs sehr schwer. Also erstmal sind es halt meine Eltern und sie wollen, dass ich einen sicheren Weg gehe und halt, dass sie auch das Gefühl haben, dass es sicher ist. Und für sie bedeutet Abitur im Prinzip Studium. Also, dass jeder, der Abitur hat, dann halt auch studieren geht. Und dementsprechend haben sie erstmal sehr negativ reagiert. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich ihnen mal erklären konnte, was überhaupt die Journalistenschule ist. Und sie haben akzeptiert, auf jeden Fall, und sie unterstützen mich.
Ja.
Aber es hat halt echt gedauert.
Haben die beiden denn studiert? Also, haben die selbst diesen Weg gewählt?
Genau. Wir hatten beide zwar kein Abitur gemacht auf dem Gymnasium, aber halt eben Fachabi. Dementsprechend ist das bei ihnen so drin.
Auch wenn sie es jetzt akzeptiert haben, haben die trotzdem ab und zu mal versucht, deine Familie, vielleicht auch Großeltern, dich dahin zu drängen und zu sagen, na, probier's doch mal, schreib dich mal ein, guck, wie es läuft.
Oh ja, man muss sagen, meine Großeltern, ich weiß nicht, ob sie bisher so richtig verstanden haben, was ich überhaupt da vorhabe. Sozusagen, weil für die ist es ja noch neuer. Aber meine Eltern haben schon da mal gesagt, ja, okay, dann probier es doch mal. Oder das kann ja nicht schaden und so. Und fragen halt immer noch ab und zu so Fragen, wo man auch mal merkt, okay, sie trauen es mir doch noch nicht zu.
Ah, okay. Also so ganz ihren Frieden damit haben sie noch nicht gemacht.
Genau, es geht immer so ein bisschen auf und ab.
Also ich habe studiert, aber auch, ich sage jetzt mal, mit ein, zwei Umwegen bin ich da erst hingekommen. Und ich kenne das, dass ich immer wieder gefragt wurde, ach Kindchen, also besonders von meinen Großeltern, verdienst du denn dann überhaupt genug, wenn du keinen Abschluss hast, keinen Studienabschluss hast? Was ist, wenn du mal aufsteigen willst? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Sind das Dinge, über die du auch schon nachgedacht hast?
Ja, also prinzipiell war ich schon immer so, dass ich gesagt habe, mein Job soll mich glücklich machen. Ich kann, was weiß ich, wie viel verdienen. Ich kann Millionär werden. Und wenn ich aber in dem Job nicht glücklich bin, nicht das mache, was ich gerne machen möchte, dann ist das nichts für mich. Und dementsprechend hatten aber auch meine Eltern diese Sorge, haben sie wahrscheinlich immer noch, dass sie sagen, hey, also sagen wir mal, in unserer Gesellschaft ist Journalist als eher einen unsicheren Job angelehnt, würde ich mal behaupten, weil man ja so als freier Journalist, zum Beispiel wenn man jetzt freie Mitarbeit macht, auch relativ schnell gekündigt werden kann, so in dem Sinne. Dementsprechend haben meine Eltern da, denke ich, auch ein bisschen Sorge.
Kenne ich all diese Sorgen und ja, es wird einem auch häufig nicht so viel Mut gemacht.
Genau, und das ist auch so ein bisschen, also für mich, ich habe genug Selbstbewusstsein und Mut, dass ich sage, okay, das ist eben jemand anderem seine Meinung, aber ich stelle mir vor, dass es sehr, sehr viele Menschen in meinem Alter gibt, die nicht den Werdegang gehen, den sie gerne möchten, weil sie so viel negative Meinung von außen bekommen.
Und was entgegnest du dann letztendlich Freunden, Familie, wenn die sagen, du gehst jetzt gerade den falschen Weg?
Dann sage ich halt immer sowas wie, ich krieg das hin und ich kann das und für mich ist das der richtige Weg. Aber es kostet mich halt trotzdem immer noch mal so ein bisschen Kraft, das zu sagen, weil es halt trotzdem noch mal so eine negative Meinung ist. Und ich sage auch mittlerweile öfter, trau mir das doch mal zu.
Das sagt die Ab21-Hörerin Mary. Sie muss sich seit ihrer Entscheidung nicht zu studieren, ja, dafür rechtfertigen, vor allem gegenüber ihrer Eltern.
Deutschlandfunk Nova.
Was für einen Beruf hättet ihr heute, wenn es nach euren Eltern gegangen wäre? Vielleicht wärt ihr Ärztin oder Kindergärtner oder doch Dachdeckerin oder Immobilienmakler. Ja, dass das eigene Kind mal Pornoproduzent wird, also das ist sicherlich eher selten, dass Eltern das wollen. Patrick Katus hat Kultur- und Medienwissenschaften studiert und arbeitet heute als Produzent für feministische Pornos. Patrick, wie bist du Pornoproduzent geworden?
Bei mir kommt das eigentlich es hat irgendwie einen politischen Hintergrund. Also ich war in feministischen Aktivismus und Queer-Aktivismus tätig und irgendwann kam so dieses Thema feministische Pornografie auf, beziehungsweise noch gar nicht. Ja. Mir hat das irgendjemand erzählt. Damals fand man das noch auf Google-Suchergebnisseite 51, also noch nicht so wie heute, wo es im Fernsehen ist oder in Magazinen man das findet. Und ich fand das einfach damals schon so toll, was man damit bewirken kann und transportieren kann. Also aus feministischer Perspektive zum Beispiel nicht weiter zu diskutieren, darf man Porno machen, ist das gut oder schlecht, sondern zu sagen, das sind die Probleme, das muss anders werden und wir machen das jetzt auch und wir machen es einfach auch selber. Und einerseits kann man da im Pornofilm selbst über Geschlechtsidentität, über Begehren, über Sexualität so viel vermitteln, direkt, ja, anschaulich vermitteln, aber gleichzeitig lassen sich über Pornografie, ja, das ist ein sehr kontroversielles Thema, so gut öffentliche Debatten anstoßen, dass ich mir gedacht habe, boah, Wahnsinn, das muss ich machen. Aber es hat auch immer so diesen politischen Aspekt oder einen aufklärerischen, ist schon auch Hardcore und soll auch irgendwie sinnlich sein oder sowas, aber allein jetzt nackten Leuten beim Sex zuzusehen, wäre mir da jetzt zu wenig, ehrlich gesagt.
Kannst du mir das dann nochmal genauer beschreiben, was dann feministischer Porno ist? Also sprich gerne mit Bildern, also was ist der Unterschied zum klassischen Porno?
Also es gibt mal zwei verschiedene Ebenen, sagen wir mal so, weshalb man so ein Porno jetzt als feministisch bezeichnen könnte. Ja, der eine ist halt jetzt mal sehr pragmatisch betrachtet der, dass man sagt, hey, früher waren das nur Typen, die Porno produziert haben. Die haben quasi Frauen immer so von den Hebeln der Macht ausgeschlossen. Die waren halt nur Darstellerinnen oder vielleicht noch, weiß ich nicht, die Putzfrau dann, die das Set dann putzen darf am Schluss. Aber das waren immer so Dudes, die das bestimmt haben. Producer, die Regisseure und so weiter. Hm. Und da ist es ja durchaus schon, wenn eine Frau schafft, da diese Glasdecke im Porno zu durchbrechen, dann ist das irgendwie schon mal eine Errungenschaft. Also gerade in so einem Bereich, der halt so lang dermaßen männlich dominiert war. Das heißt aber nicht nur, weil das eine Frau ist, dass die jetzt zwingend besseren oder inhaltlich feministischer oder bessere Pornofilme macht. Mhm. Das sieht man ja in der Politik auch. Ja? Also die erste Premierministerin in England oder die deutsche Kanzlerin, das ist ja auch konservative Politik. Das ändert jetzt nicht zwingend alles, wofür ihre Parteien stehen oder sowas. Ja? Die andere Ebene, das ist halt die inhaltliche Ebene, jetzt zu sagen, im Pornofilm, Frauen sind eigentlich nur dazu da, die männliche Lust zu spiegeln und auch so eine männliche Leistung zu bestätigen. Also die muss halt loskreischen, egal was der Typ gerade macht, obwohl, wenn man ein bisschen was von Anatomie versteht, man jetzt so mitkriegt, okay, so abgehen kann die eigentlich gar nicht so auf das Ding, aber es ist halt wichtig, ihm zu zeigen, was er für ein toller Hengst ist. Sie hat keine eigenen Wünsche, kein eigenes Begehren, sie ist quasi nur so ein Spiegel. Also da zu sagen, hey, da ist eine Frau, die hat eine eigene Lust, die steht da auf was, die will was haben und die holt sich das auch einfach und ist da auch selbstbewusst genug, da drauf zu gehen und sich das zu holen und das zu genießen. Das wäre dann auch eine Art zu sagen, da kann man den Film auch inhaltlich verändern und das wäre ein feministisches Projekt. Mhm. Das muss jetzt nicht unbedingt eine weibliche Regisseurin sein, die das umsetzt oder Produzentin. Das könnte eigentlich auch ein Mann machen, aber es hat schon Frauen in der Industrie gebraucht, die diese neuen...
Die diese Perspektive...
Ja, genau,
hat.
Auch reingebracht hat. Also da sind die Dudes, die über Jahrzehnte oder fast ein Jahrhundert da an den Hebeln gesessen sind, einfach nicht drauf gekommen, das irgendwie zu machen.
Ich finde das auch ganz spannend, wenn das irgendwann passiert, jetzt nicht unbedingt in der Pubertät oder so, sondern später, so mit Mitte 20, 30, dass man plötzlich sich entscheidet, nee, ich mache jetzt doch ganz was anderes. Hat das mit einschneidenden Ereignissen zu tun oder kann das einfach passieren, dass man sich ja einfach weiterentwickelt, anders entwickelt?
Bei mir war das mit der Familie eigentlich nicht so ein Problem, dass ich so eine ausgefallene Berufung gefunden habe. Ich glaube, meine Familie sind viele Querdenker und sehr viele eigenwillige, sture und störrische Leute irgendwie dabei. Ich komme ja aus einer Familie eigentlich, die seit Generationen ein strammes Frauenregiment geführt hatte, also selbstbewusste, starke Frauen. Ich bin ja mit einem feministischen Selbstverständnis aufgewachsen, weil meine Mutter mir das vorgelebt hat eigentlich. Ich meine, die hat da zwar irgendwie noch ein bisschen mehr so Alice Schwarzer, Second Wave Generationen Ansichten dazu, also der ist Porno nicht so ganz geheuer, eh aus so einer frauenfeindlichen Perspektive drauf, aber die hat auch gesagt, hey, ich weiß eh, dass du deinen eigenen Kopf hast und ich kann dich eh nicht aufhalten und du machst ja eh, was du willst, mehr oder weniger. Da hat sie auch gewissermaßen ein bisschen ein Vertrauen, dass wenn ich sage, hey, das ist deshalb wichtig, deshalb mache ich das, dass das irgendwie schon passen wird, aber ich merke, dass sie da ambivalent ist, weil sie da halt ein sehr einseitiges Bild zur Pornografie im Allgemeinen.
Okay, also ihr diskutiert da jetzt nicht drüber. Also hier Mutter, guck mal, das ist feministischer Porno, das ist doch...
Ja, genau. Ich zwinge sie nicht dazu, jetzt Pornofilme anzuschauen. Ich schaue jetzt nicht mit meiner Mutter moderne Pornofilme mehr oder weniger. Ich lasse ihr das, sie lässt mir das und wir sind eigentlich beide okay mit unseren Haltungen, weil ich kann ihre Sicht verstehen und sie findet es okay, wenn ich das mache und den Rest akzeptieren wir so, dass das so ist. Aber das führt jetzt auch nicht zu Streit. Wir reden da jetzt auch nicht weiter. Wenn ich da was erwähne, dass ich was mache in der Richtung, dann ist das okay. Aber das ist jetzt nicht das typische Sonntags-Familienmittagessen-Tischgespräch oder so.
Und wie ist es außerhalb der Familie, wenn du zum Beispiel neue Leute kennenlernst und dann erzählst, hier, ich mache Pornos? Also sagst du das dann?
Wenn ich das sage, sind das immer zwei verschiedene Optionen, die es dann gibt. Also wenn ich allein auf einer Party war zum Beispiel, früher war das immer super, um mit Leuten irrsinnig schnell ins Gespräch zu kommen.
Das kann ich mir vorstellen.
Da ist man nicht lange Mauerblümchen irgendwie, wenn man sowas zu erzählen hat. Aber ich bin dann mit der Zeit auch ein bisschen vorsichtiger geworden, weil ich gemerkt habe, es gibt zwei Optionen. Ganz oft sind die Leute sofort Feuer und Flamme und wollen alles Mögliche wissen und sehr viel darüber reden. Es gibt auch die andere Variante, dass Leute auf einmal so gar nichts mehr sagen, so ganz zumachen und es ist irgendwie vorbei. Das ist der seltenere Fall. Aber ich finde es auch ein bisschen anstrengend, weil es ist ein Thema, wo alle Leute glauben, sie haben es mal gesehen, also wissen sie, was es ist. Derweilen hat kaum jemand irgendwie eine Ahnung davon. Also da sind so viele Klischees und Irrglauben irgendwie im Umlauf, was die Filme selber betrifft, was die Industrie betrifft, dass es oft einfach auch sehr, sehr anstrengend und mühsam ist, immer wieder gegen dasselbe anzulaufen. Und auch die Annahmen, die mir gegenüber getroffen werden. Also die Leute glauben dann irgendwie, ich bin selber promiskuitiv, lebe total schräg, halte mich nicht so an Safe-Sachen oder was immer da mit dem einhergeht irgendwie. Und das trifft einfach nicht zu. Also ich filme Leute seit fast 10 Jahren irgendwie beim Sex, aber ich bin selbst verheiratet zum Beispiel und lebe halt wahrscheinlich wesentlich konventioneller, als die Leute sich das irgendwie vorstellen würden.
Also wählst du dir das schon ein bisschen besser aus, wem erzählst du das jetzt und wem nicht, weil du eben nicht mehr so Bock hast auf die Diskussion. Und was ist, wenn, ja, das jemand erzählt, hier, der Patrick, der macht 6 Filmchen.
Ja, das passiert mir natürlich öfter, dass dann so Freunde oder Leute im Umfeld irgendwie denken, sie können jetzt da irgendwie eine Gruppe aktivieren oder ein tolles Gespräch anlabern oder selber vielleicht auch ein bisschen im Mittelpunkt dadurch stehen, dass sie da eine krasse Geschichte haben und das vor anderen Leuten machen. Das ist in der Szene auch so ein bisschen so eine Art von Outing, sowas anderen Leuten zu vermitteln. Und das möchte man eigentlich noch am liebsten selbst entscheiden, wann man das jemandem mitteilt oder nicht mitteilt. Weil wenn ich mich wohlfühle mit den Leuten, wenn ich das Gefühl habe, die haben einigermaßen vernünftige Ansichten oder kennen sich ein bisschen aus, dann habe ich da kein Problem damit oder rede auch gern drüber. Aber wenn das jetzt irgendwelche Leute sind, sehr konservative Leute sind oder Leute sind, die da jetzt einfach nur geifern wollen oder sowas, dann spare ich mir das lieber. Und das sind so Situationen, die manchmal vorkommen und eher unangenehm sind. Aber da sage ich dann nachher zu den Leuten, hey, sorry, aber ich out mich da dann schon lieber selber dazu. Dann haben die sich entschuldigt dabei und wissen das für die Zukunft oder so. Mhm. Aber ich glaube, das wird mir auch weiterhin nicht erspart bleiben, dass das manchmal passiert.
Das sagt Patrick Katus. Er ist seit vielen Jahren Produzent für feministische Pornos. Ein Karriereweg, der mit vielen Vorurteilen beladen ist, wie wir gerade gehört haben.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist ja so eine Aussage, ne? Wenn alle Stricke reißen, gehe ich eben ins Kloster. So als sei das Kloster die letzte Option. Ja, und dann wäre es eben so und dann ist das Leben eigentlich auch schon vorbei. Was ist aber, wenn jemand sich bewusst für den Lebensweg in der Kirche entscheidet? Franziskus von Böselager, der hat nämlich erst BWL studiert und dann doch beschlossen, Priester zu werden, mit allem drum und dran, also auch mit dem Zölibat. Franziskus, du hattest erst BWL studiert, was war denn da der Plan, was du nach dem Studium machst?
Ja, ich habe mich dann im Studium so Richtung Personalentwicklung orientiert. Also mich haben immer schon Menschen interessiert, weniger die Zahlen an der BWL. Und war dann so in die Richtung Qualitätsmanagement oder Personalentwicklung. Das war so das Ziel noch, bevor ich dann mich entschieden habe, Priester zu werden.
Ich würde jetzt mal vermuten, deine Kommilitonen hatten mit der Kirche jetzt nicht unbedingt so viel am Hut. Wie haben die denn dann eigentlich reagiert, als sie erfahren haben, dass du Priester wirst?
Ja, das stimmt. In meinem familiären Umfeld gab es schon viel Verständnis und auch mehr Nähe zur Kirche, aber in diesem betriebswirtschaftlichen Umfeld war das für viele sehr fremd. Allerdings war eigentlich von den allermeisten so die Rückmeldung, dass es einfach passt, ja, also dass es zu mir passt und so wie mich erleben, können sie es vorstellen, auch wenn sie es für sich nicht vorstellen können. Aber für mich haben sie sich gefreut eigentlich mehrheitlich, ja.
Also hatten die wahrscheinlich eher das Gefühl, der Franziskus ist im BWL nicht so richtig.
Ja, genau, das kann man auch so sagen. Die haben es also erkannt, dass das nicht so ganz mein Steckenpferd war, genau. Ja.
Was kam denn da so für Fragen von den Kommilitonen?
Also viele haben natürlich mich gefragt, was das so bedeutet. Also unterschiedliche Bilder, die Leute so im Kopf haben, ob jetzt jemand dann sich in ein Kloster verzieht und irgendwie der Welt absagt oder so. Oft ist dann die Frage, ist es jetzt katholisch? Also Unterscheidung evangelisch-katholisch, weil ich denke, die meisten halt damit verbinden Zölibat katholisch und evangelisch eben kein Zölibat. Also das ist, glaube ich, schon die Hauptfrage, wie kann jemand im Zölibat leben?
Kannst du es nachvollziehen, dass sie das am meisten interessiert erstmal?
Ja, doch. Also es war für mich auch eigentlich die Hauptfrage. Also der Rest, ich war so erfüllt von dem Beruf Gottes, den ich so erfahren habe. Ich habe auch gemerkt, das ist einfach mein Ding und ich möchte das machen. Aber diese Frage, das kann man ja auch schlecht prüfen. Also man kann das schlecht irgendwie für sein Leben lang voraussehen, ob man das sozusagen schafft. Ja, also jetzt in der Phase damals war das für mich kein Problem, aber man weiß ja nie, was kommt und ob man sich nochmal total verliebt und dann, ja, wie stark dann eben die Sehnsucht ist. Von daher kann ich das gut verstehen, dass Leute da sich fragen, ja, wie soll das gehen?
Hast du dann auch so drauf reagiert? Also ja, ich kann die Frage verstehen und wer weiß, was irgendwann mal kommt?
Genau, also im Vertrauen, dass es eben der richtige Weg ist. Ich habe es auch eben lange geprüft, also über mehrere Jahre so im Herzen erwogen und habe auch den Leuten gesagt, ja, also kann ich gut verstehen, dass das fremd ist. Aber gleichzeitig habe ich halt auch viel Respekt geerntet. Ja? Also es ist einfach auch, wenn jemand so eine Entscheidung trifft, genauso wie wenn sich jemand früh verliebt und verlobt, dann sagen die auch, ja, okay, Hut ab, du entscheidest dich jetzt für dein Leben lang für diese Person. Das finde ich großartig.
Du hast schon gesagt, deine Familie ist christlich. Trotzdem müssen sich ja deine Eltern jetzt damit abfinden, dass sie, zumindest was dich angeht, nicht Oma und Opa werden. Wie wurde also deine Entscheidung da aufgenommen?
Das stimmt, ja. Tatsächlich ist das ein Punkt gewesen. Mittlerweile gibt es zum Glück auch eine erste Nichte zumindest, die ich habe. Von daher ist diese Sehnsucht auch ansatzweise erfüllt.
Ist bei dir der Druck dann weg?
Sozusagen, genau. Aber trotzdem war das unabhängig von Enkelkindern auch so natürlich auch ein Abgeben. Ne? Also wenn jemand Priester wird, dann ist man einfach nicht mehr so verfügbar für die Familie, weil man dann wirklich sich ganz dem Menschen schenkt und dem Dienst. Und das war meinen Eltern schon bewusst, dass sie mich auch dadurch weniger wahrscheinlich haben werden oder erleben werden, wie wenn ich einen anderen Weg gegangen wäre. Von daher war da auch sicher ein bisschen Wehmut dabei, aber vor allem auch diese Mitfreude, dass ich selber eben so voller Frieden und Sicherheit war und dass es so klar war. Das ist natürlich schön für Eltern, wenn sie sehen, dass ihr Kind irgendwie einen Weg geht.
Franziskus von Böselager hat nach seinem BWL-Studium eine Karriere in der Kirche eingeschlagen. Er ist Priester, lebt damit das Zölibat, hat damit aber auch erstmal die Möglichkeit, eine eigene Familie zu gründen, in weite Ferne geschoben.
Deutschlandfunk Nova.
Seid ihr eigentlich wie eure Eltern? Also habt ihr zum Beispiel einen ähnlichen Job gewählt oder studiert ihr an derselben Uni wie eure Eltern? Das kommt wohl gar nicht so selten vor. Für mich stand zum Beispiel fest, dass ich niemals Lehrerin werden würde, weil nämlich meine Mutter Lehrerin ist. Also es gibt Ausnahmen, aber oft wählen wir ganz ähnliche Lebenswege wie unser Umfeld. Warum wir das tun und was es mit uns macht, wenn wir einen ganz anderen Lebensweg einschlagen, darüber spreche ich mit Jule Specht. Sie ist Persönlichkeitspsychologin an der Humboldt-Uni in Berlin. Frau Specht, wie sehr prägt uns unser Umfeld in der Persönlichkeitsentwicklung?
Tatsächlich wissen wir, dass sich die Persönlichkeit ja über die gesamte Lebensspanne verändert und dass etwa 50% der Unterschiede in der Persönlichkeit darauf zurückzuführen sind, dass wir in unterschiedlichen Lebensumständen aufwachsen, uns in unterschiedlichen Lebensumständen befinden. Also das heißt, das Leben, das wir führen, hat einen ganz maßgeblichen Anteil daran, wer wir sind.
Meine Mutter zum Beispiel, wenn wir auf den Lebensweg schauen, die ist Lehrerin. Meine Omas waren Kindergärtnerin und Krankenschwester und für mich war ganz schnell klar, das möchte ich alles auf gar keinen Fall machen. Es gibt nämlich so viele andere Möglichkeiten da draußen. Bin ich mit so einer Einschätzung irgendwie eine Ausnahme oder geht das vielen so, dass sie eigentlich was komplett anderes machen wollen als die Eltern oder die Großeltern?
Nun, wir beobachten beides. Das sieht man ja dann an ihrer Oma und ihrer Mutter ganz gut. Zu diesem Abgrenzungseffekt ist es da ja nicht gekommen. Insofern sind wir natürlich geprägt durch die Beobachtungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen. Und wenn wir beobachten, welche Berufe andere Personen nachgehen, hat das natürlich auch einen Einfluss darauf, über welche Berufe wir nachdenken und uns entweder denen besonders nahe fühlen oder uns auch davon distanzieren. Gleichzeitig stecken da natürlich auch noch so kulturelle Normen oder in diesem Fall vielleicht auch Geschlechterstereotype dahinter, dass es eben bestimmte Berufe gibt, die von bestimmten Personengruppen eher ergriffen werden als von anderen Personengruppen. Insofern ist das immer so ein sehr komplexes Wechselspiel zwischen unseren individuellen Erfahrungen, aber auch den gesellschaftlichen Konstellationen, in denen man sich gerade befindet.
Ich finde das auch ganz spannend, wenn das irgendwann passiert, jetzt nicht unbedingt in der Pubertät oder so, sondern später, so mit Mitte 20, 30, dass man plötzlich sich entscheidet, nee, ich mache jetzt doch ganz was anderes. Hat das mit einschneidenden Ereignissen zu tun oder kann das einfach passieren, dass man sich ja einfach weiterentwickelt, anders entwickelt?
Es ist generell so, dass einschneidende Lebensereignisse einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit nehmen können und die Persönlichkeit wiederum dann beeinflusst, was für einen Lebensweg wir weitergehen. Also das heißt, wenn man eine besonders einprägende Situation erlebt hat oder mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert war, dann macht das natürlich was mit einem Menschen und dann kann das auch dazu führen, dass man Entscheidungen in Zukunft anders trifft und dadurch eben einen anderen Lebensweg geht. Diese Veränderungen, die können immer passieren. Das ist jetzt nichts, was auf die Kindheit oder auf das Jugendalter begrenzt ist, sondern das gibt es im jungen, aber eben auch im späten Erwachsenenalter, dass solche Veränderungen möglich sind. Generell muss man, glaube ich, heutzutage zumindest auch noch berücksichtigen, dass wir ja nicht mehr eine Ausbildung machen oder ein Studium nachgehen und dann unser gesamtes Leben diesem einen Beruf typischerweise nachgehen, sondern wir in unserer Lebensführung ja insofern immer flexibler werden, als dass es nichts Ungewöhnliches ist, mal sich in dem oder dem anderen Bereich auszuprobieren. Also das heißt, die Beobachtung, dass man mit Mitte 30 merkt, okay, ich habe jetzt eine Seite meines Selbst ausgelebt und jetzt möchte ich aber nochmal einen anderen Aspekt meiner Persönlichkeit oder meiner Interessen oder meiner Schwerpunkte ausleben, ist nicht so ungewöhnlich, weil wir sowieso deutlich flexiblere Leben leben heutzutage, als es in unserer Eltern- oder Großelterngeneration noch der Fall war.
Was hat eigentlich mehr Einfluss am Ende auf mich, wenn ich in meinem privaten Leben Änderung habe, also ständig zum Beispiel im Freundeskreis wechsle oder beruflich da immer wieder neue Wege einschlage?
Ja, also was wir in unseren Studien beobachtet haben, ist, dass berufliche Veränderungen oder überhaupt berufliche Erfahrungen einen relativ konsistenten Effekt auf die Persönlichkeit haben. Also wenn man ins Berufsleben einsteigt oder in die Rente übergeht, wenn man den Beruf wechselt, dann geht das häufig mit systematischen Persönlichkeitsveränderungen einher. Zum Beispiel wird man gewissenhafter, wenn man ins Berufsleben einsteigt. Und es gibt im privaten Kontext, also zum Beispiel im familiären Kontext, wenn man ein Kind bekommt, Lebensereignisse, die eigentlich sehr einschneidend wirken, wie zum Beispiel die Geburt eines Kindes, die aber überraschend geringe Effekte auf die Persönlichkeitsentwicklung nehmen. Insofern könnte man erstmal schließen, dass anscheinend der Beruf normalerweise einen stärkeren oder systematischen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung hat, als jetzt zum Beispiel die Familie. Aber gleichzeitig muss man hier auch im Blick behalten, dass das natürlich alles Wechselwirkungsprozesse sind. Das heißt, wenn Sie ständig Ihren Freundeskreis wechseln und immer wieder mit neuen, ganz unterschiedlichen Charakteren zu tun haben, dann passiert Ihnen das ja nicht einfach nur so, sondern Sie sind ein aktiver Teil des Freundeskreis wechselns und in Interaktion mit unterschiedlichen Menschen treten. Also insofern sind sie dann vielleicht auch schon besonders offen und besonders extravertiert und haben deshalb mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, die dann wiederum ihre Bandbreite an Erfahrungen erweitert und das dazu führt, dass sie noch offener für neue Erfahrungen werden. Also hier muss man immer sehen, dass das natürlich alles ein Wechselspiel ist zwischen den Personen und den Menschen, mit denen diese Person umgeben ist.
Sie haben ja schon gesagt, das sind häufig sehr, sehr offene Menschen, die auch vielleicht neue Dinge ausprobieren. Und diese Menschen, das haben wir jetzt auch schon gehört, die haben das Gefühl, die müssen sich sehr, sehr häufig für ihren ungewöhnlichen Lebensweg rechtfertigen. Warum ist das eigentlich so?
Ja, die Frage ist, ob sie sich wirklich so viel rechtfertigen müssen oder mehr rechtfertigen müssen als Personen, die so ein klassisches, ich sag mal 0815-Leben leben. Also ich glaube, so ein Rechtfertigungsdruck entsteht ja vor allem dann, wenn man immer wieder mit Stereotypen konfrontiert wird oder mit Vorurteilen konfrontiert wird, in denen man sich selbst nicht wiederfindet. Und das kann natürlich bei jemandem der Fall sein, der einen ganz ungewöhnlichen Beruf hat oder ein ganz ungewöhnliches Hobby. Aber das kann ich mir genauso vorstellen, weil ich jemanden, der in, keine Ahnung, um jetzt mal andere Stereotype zu bedienen, in einem Vorort einer Stadt wohnt und ein Reihenhaus hat und irgendwie so einen 9-to-5-Job hat und dann aber gleichzeitig gerne mit, keine Ahnung, seiner Band im Sommer durch die Welt zieht und irgendwelche laute Musik macht. Auch da gibt es ja einen Bruch zwischen dem auf der einen Seite vielleicht als spießig angesehenen Leben und auf der anderen Seite dem ja, sehr weltoffenen, bunten Leben. Und insofern mit diesen Widersprüchen muss letztendlich jeder Mensch sicherlich umgehen. Und die Frage ist, inwiefern man sich diese Irritation, die man bei anderen für sein ungewöhnliches Leben auslöst, inwiefern man sich die zu eigen macht oder ob man das einfach hinnimmt, dass Personen dann mit Stereotypen einem gegenübertreten, die man wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit entkräften kann, wenn die Personen einen dann in der eigenen Komplexität noch besser kennenlernt.
Das sagt Jule Specht, sie ist Persönlichkeitspsychologin und arbeitet an der Humboldt-Universität in Berlin. Diese Ab-21-Folge ist auch schon rum. Und warum wir uns für unsere Lebenspläne rechtfertigen müssen, das war ein Themenvorschlag von der Ab-21-Podcast-Hörerin Mary. Sie hatte uns eine WhatsApp geschrieben und das Thema vorgeschlagen. Und das könnt ihr übrigens auch tun. Also, wenn euch was bewegt, ihr eine Geschichte erzählen wollt oder ihr eine große Lebensfrage habt, dann schreibt uns gerne eine WhatsApp an 0160 913 60852. Und die Nummer, die steht auch oben in der Podcast-Beschreibung drin in eurer App. Und wir freuen uns sehr auf eure Nachrichten. Ich sage schon mal danke dafür. Ich bin Theresa Nehm. Tschüss, hat mich gefreut.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.